Sie hören das ARD-Interview der Woche. Ich bin Gabor Hallas und heute spreche ich mit Tino Chrupalla. Der ist Chef der AfD und auf dem kommenden Parteitag tritt er auch wieder an, möchte wiedergewählt werden. Herzlich willkommen.
Hallo, grüße Sie.
Herr Chrupalla, Sie haben gerade ein Buch geschrieben, das erscheint in diesen Tagen. Warum das denn?
Ja, das ist eigentlich eine längere Geschichte. Eigentlich haben mich zwei Journalisten mal darauf aufmerksam gemacht, dass meine Biografie doch etwas vielleicht anders ist und sich unterscheidet zu anderen Politikern. Und dass es doch vielleicht ganz gut wäre, wenn ich das mal zu Papier bringen würde. Und habe mich eigentlich immer lange gewehrt, weil ich eigentlich immer Politikerbücher relativ langweilig hielt. Und habe mich dann doch entschlossen, das zu machen. Habe jetzt auch gemerkt, wie viel Arbeit das eigentlich auch umfasst. Und ja, das ist eigentlich auch ein Aufruf für mich und auch natürlich auch für das Handwerk, so heißt es ja auch im Titel, auch zu zeigen, dass Quereinsteiger in die Politik sich lohnt, dass es sich auch lohnt, dafür zu kämpfen, in die Politik zu gehen, um auch die Interessen und auch die Lobby gerade aus meiner Sicht jetzt für das Handwerk mit einzubringen, was unterrepräsentiert ist aus meiner Sicht.
Aber Sie haben es nicht allein geschrieben, oder?
Nein, das ist ja jetzt nichts Außergewöhnliches, dass man natürlich hier auch Mitarbeiter und auch Mitarbeit sucht. Und das habe ich auch getan.
Wie läuft das dann? Also wie entsteht so ein Buch dann?
Na, es ist schon ein Prozess, der über ein Jahr jetzt läuft. In vielen Gesprächen, mit viel Arbeit, mit viel Lesen, mit viel Selbstzuarbeit und auch natürlich Schreiben, wo man Änderungen vornimmt. Es geht durch viele Hände, die sich das natürlich dann nachher auch anschauen. Das muss natürlich auch ein Stück weit flüssig sein. Und ich denke, das ist ganz gut gelungen.
Wir zeichnen das Interview am 1. Juli auf, kurz vor dem Bundesparteitag der AfD und Sie kandidieren wieder als Parteivorsitzender, als Bundessprecher, wie es bei Ihnen heißt, gemeinsam mit Alice Weidel. Und beim letzten Mal haben Sie sich auf der Bühne ja öffentlich Ihre Liebe erklärt, also so ein bisschen mit Augenzwinkern, so habe ich es verstanden. Oder wie war das gemeint?
Also eigentlich nicht mit Augenzwinkern, also so ehrlich sind wir schon zueinander.
Also Sie lieben Ihre Co-Chefin.
Wir mögen uns. Das ist, denke ich mal, auch wichtig, dass wir uns verstehen, dass wir auch gemeinsam auch die Partei auf nie dagewesene Umfrageergebnisse, auch Wahlergebnisse geführt haben, dass es harmoniert, dass wir, ich denke, auch in der Abbildung eine promovierte Volkswirtin, Handwerksmeister, Ost und West, Frau und Mann. Ich denke, wir repräsentieren alles. Und das kommt der Partei und uns insgesamt ja zugute. Der Wähler akzeptiert es und möchte das auch.
Jetzt haben Sie in Ihrem Buch auch über Alice Weidel geschrieben und haben eben auch geschrieben, Sie haben sie richtig gern und dass Sie noch nicht immer alle Inhalte teilen, aber sich mittlerweile wortlos verstehen. Aber dann frage ich mich, warum widersprechen Sie sich dann so häufig?
Wo widersprechen wir uns?
Naja, ein Beispiel ist das Thema Wehrpflicht. Das war, weiß nicht, ob Sie sich erinnern, an einem Tag Sommerinterviews in ARD und ZDF. Tino Chrupalla sagt, Sie sind aktuell gegen die Einführung der Wehrpflicht und Alice Weidel fast zeitgleich sagt, natürlich bleibt es bei der Wiedereinführung der Wehrpflicht, steht bei uns im Programm.
Ja, das ist ja in der Sache jetzt kein Widerspruch. Ich hab ja auch explizit, und Sie haben es gerade erwähnt, gesagt, aktuell. Und genauso haben wir es auch in der Bundestagsfraktion entschieden. Und da waren wir uns im Übrigen alle einig, dass wir in der aktuellen Situation, wo die Eskalation gerade im Ukraine-Krieg ja immer weiter vonstatten geht, wo ja wirklich an der Schwelle eines größeren, noch größeren Krieges in Europa stehen, dass wir aktuell nicht bereit sind, unsere Kinder und Jugendlichen wehrpflichtsfähig zu machen oder beziehungsweise für die Wehrpflicht zu aktivieren. Das heißt nicht, dass wir das, so wie es auch im Grundsatzprogramm steht, gegen die Wehrpflicht, wie die Wiedereinführung der Wehrpflicht sind, aber das sollte man in Friedenszeiten aktivieren.
Aber es ist ja schon ein Themenkomplex, wo Sie sich immer mal wieder widersprechen. Also ich erinnere mich auch, Sie werden sich auch erinnern, das war im September Ihre Pressekonferenz im Bundestag. Da stehen Sie sogar nebeneinander und es geht um die möglichen Luftraumverletzungen durch Russland. Da sagen Sie, da ist die Faktenlage nicht geklärt, vielleicht Drohnen aus Styropor oder Sperrholz. Und dann nach Ihnen spricht Frau Weidel und kommt zu einer Generalabrechnung mit Putin und sagt, er muss sich jetzt mal bewegen und er muss sich deeskalierend verhalten. Also das war ja ein offener Widerspruch.
Ja, nochmal, wir sind ja nur keine siamesischen Zwillinge, dass wir im Wortklang alles gleich sagen müssen. Natürlich, und das habe ich ja auch immer gesagt, gibt es unterschiedliche Meinungen auch zu unterschiedlichen Themengebieten. Das ist, denke ich mal, auch in der Doppelspitze ganz normal. Und am Ende ist es aber auch ein Spiegelbild der Partei, was wir repräsentieren. Also deswegen ist das auch nicht schlimm. Finde ich auch nicht schlimm. Inhaltliche Diskussion heißt ja noch lange nicht, dass ich mich mit der Person, dass ich die Person nicht leiden kann oder dass ich mit der nicht zusammenarbeiten mag. Also von daher ist das für mich völlig normal, dass man auch inhaltliche Unterschiede hat. Die werden ausgeräumt, die werden ausdiskutiert. Am Ende ist auch unser Kurs, was den Ukraine-Krieg angeht und auch was die Friedensaktivitäten angeht, einheitlich.
Warum brauchen Sie denn als AfD eine Doppelspitze? Das ist ja eher so was, das macht die SPD, das machen die Grünen. Warum braucht die AfD eine?
Ja, es hat sich bewährt. Ganz einfach muss man sagen, wir haben jetzt, wie gesagt, seit 4 Jahren eine Doppelspitze, die sich bewährt hat. Wir hatten vorher sogar eine Dreierspitze, ganz am Anfang der AfD, dann eine Doppelspitze Chrupalla-Meuthen, die nicht funktioniert hat. So ehrlich muss man sein. Und aber der eine Vorsitzende hat auch die Konsequenzen gezogen. Gott sei Dank hat die Partei verlassen. Da waren wir bei 9-10% in den Umfragen. Danach kam die Doppelspitze Chrupalla-Weidel. Die aktuellen Umfragen kennen Sie. Also von daher hat sich das absolut bewährt. Es zeigt auch die Breite in einer pluralistischen Partei, die wir abdecken, themenmäßig. Und es kam uns, wie gesagt, nur zugute. Und warum sollen wir an einem Erfolgsmodell aktuell was ändern?
Was kann denn Alice Weidel besser als Sie?
Es ist eine Arbeitsaufteilung zwischen uns und ich fange jetzt nicht an zu sagen, der macht das besser, der macht das schlechter. Wie gesagt, wir haben die Breite in unserer Partei und ich bin froh, dass ich sie an meiner Seite habe und ich denke, das geht ihr genauso. Aktuell kann ich mir zum Beispiel aus meiner Sicht nicht vorstellen, die Partei alleine führen zu müssen oder zu wollen, weil von der Aufgabenbreite, die man hat, auch von den vielen Wahlkämpfen, die wir haben, ist diese Aufgabenteilung wirklich für uns als Partei sinnvoll und nochmal, erfolgsbringend, das kann man nicht anders sagen.
Ja, schade, dass Sie jetzt keine Antwort auf die erste Frage geben wollen, weil ich hätte Sie auch gefragt, was können Sie besser als Alice Weidel?
Ja, wissen Sie, das sollen noch andere bewerten und beurteilen. Warum soll ich jetzt anfangen zu sagen, das kann sie besser als ich, das kann ich besser als sie? Diesen Widerspruch bringe ich nicht, das können andere bewerten. Es ist ein Team und das, was sich bewährt hat. Und ich denke, wir machen aktuell vieles richtig oder mehr richtig als falsch. Fehler haben wir alle, aber man muss nicht Fehler zur Schau tragen. Das, wie gesagt, das besprechen wir intern.
Sie hören das ARD-Interview der Woche und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn doch einfach bei ARD Sounds oder teilen Sie diese Folge, diesmal zu Gast der AfD-Chef Tino Chrupalla. Wenn Sie jetzt zum Parteitag nach Erfurt fahren, dann erwartet Sie eine Menge Protest, es sollen Straßen blockiert werden. Sie kennen das schon von anderen Parteitagen. Es wird auch Gewalt befürchtet. Womit rechnen Sie denn?
Ja, ich hoffe, dass es insgesamt natürlich friedlich bleibt, dass keine verletzten Beamten und Polizisten von diesen Blockaden, die ja angekündigt wurden, von vielen Parteien im Übrigen, auch von Gewerkschaften. Ich muss auch mal ein bisschen schmunzeln, mich besorgt das in dahingehend, wenn ich von friedlichen Blockaden höre, was ja im Endeffekt Gesetzesbrüche sind, wenn man Teilnehmer auch daran hindert, zu einem Parteitag einer demokratischen Partei zu gelangen. Also wenn das verhindert wird und wenn man auch Straßen blockiert, hoffe ich, dass der Rechtsstaat auch hier dementsprechend reagiert. Mich verwundert aber, wie leise es doch in den Medien ist, dass man auch Aufrufe, gerade von der Linkspartei, von Politikern der Grünen hört, die sich wirklich anmaßen, diesen Parteitag verhindern zu wollen. Und das ist wirklich einer Demokratie absolut abträglich. Stellen Sie sich den Aufschrei vor, ich oder unsere Partei würde dazu aufrufen, den CDU-Parteitag oder den SPD-Parteitag zu blockieren. Ich denke, das gehört zu einer Demokratie dazu, dass man sich versammeln darf, dass man sich natürlich auch dort der Vorstandswahlen stellt, übrigens nach dem Parteiengesetz unbedingt erforderlich. Das ist absolut vom Grundgesetz gedeckt und dass man sich sowas mittlerweile erkämpfen muss, zeigt eigentlich die gesamte Situation in Deutschland.
Ja, Sie müssen das als Partei auch, da haben Sie recht. Aber haben Sie eine Erklärung, woher diese Empörung kommt gegenüber Ihrer Partei?
Ja, im Endeffekt will man natürlich damit irgendwo zeigen, dass man einen Gegenpol noch darstellt. Man hat natürlich Angst vor den nächsten Wahlen. Das ist ja der einzige Punkt, warum man jetzt so auch darauf dringt, zu demonstrieren. Nochmal, es ist erlaubt zu demonstrieren. Das will ich niemandem absprechen. Das sollen diese auch tun. Das macht uns nicht kleiner, das stört uns nicht. Aber wenn man uns aktiv daran behindert, wenn man Teilnehmer daran behindert, wenn es zu Gewaltaufrufen gibt und zum Teil gab es ja sogar schon Übergriffe auf Hotels in Erfurt, die mit Farbe schon attackiert wurden, dann sind das 3-4 Schritte zu viel. Und ich hoffe, dass der Rechtsstaat dort und auch die Polizei dementsprechend durchgreift und dass sich auch der Innenminister von Thüringen ein Stück weit mäßigt und zurücknimmt, denn er hat ja auch mit zu dieser Eskalation im Vorfeld zumindest verbal beigetragen.
Sie haben es ja gesagt, das ist das Recht der Leute auch zu demonstrieren. Die allermeisten, muss man auch sagen, machen es friedlich. Also die Gewalt geht nur von wenigen aus. Die machen das, sagen Sie immer wieder, weil sie Angst haben vor der AfD. Ich meine, Sie sind in Teilen eine rechtsextreme Partei. In 4 Bundesländern sind Sie gesichert rechtsextremistisch. Gerade jetzt der neue Verfassungsschutzbericht sagt 28.000 Rechtsextremisten in der AfD. Das ist mehr als jeder Dritte von Ihren Parteimitgliedern. Treibt Sie das um?
Es treibt mich dahingehend um, dass ich gerne erfahren würde wollen, wie man auf diese Zahl kommt. und was die Bemessungsgrenze einer solchen Zahl ist. Also dann würde ich wirklich bitten, dass der Verfassungsschutz uns A oder auch den Behörden mal die Listen vorlegt. Was wirft man der Person XY vor? Was ist der konkrete Bewertungsgrundlage, dass die Person XY ein Extremist ist?
Aber also, haben Sie denn eine Ahnung oder wie würden Sie Rechtsextremismus definieren?
Nochmal, für mich ist Rechtsextremismus das, wenn man mit Gewalt gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung vorgeht, wenn man gegen das Grundgesetz verstößt. Und das sehe ich in unseren Mitgliedern nicht. Und wenn es diese Dinge gäbe, dann wären wir als Partei auch tätig. Das haben wir in der Vergangenheit getan und das werden wir auch in Zukunft tun. Aber ich möchte wissen, ich meine, ich muss mich gegen was rechtfertigen, wo ich nicht weiß, was mir konkret vorgeworfen wird. Also die Schuldumkehr machen wir bitte noch nicht. Oder die gibt es in Deutschland Gott sei Dank noch nicht. Also da von daher hätte ich gern ganz klar gewusst, was ist die Bemessungsgrundlage, bin ich vielleicht selbst einer derjenigen, der als extremistisch eingestuft werde? Wenn ja, was ist die Grundlage? Dann kann ich dagegen vorgehen, dann kann ich aber auch gegebenenfalls, wenn es so wäre, was dort mir vorgeworfen wird und wenn das bestätigt ist, dann kann ich auch dementsprechend mein Verhalten ändern. Also man muss doch auch dem Gegenüber und auch den Personen, die man beschuldigt, die Möglichkeit geben, sich dagegen zu wehren. Ich denke, das gehört auch in einen Rechtsstaat dazu.
Ein Landesverband, der als rechtsextremistisch eingestuft ist, ist ja Thüringen und der Landeschef Björn Höcke, der hat jetzt gerade aktuell geht es ja viel um Fußball und da hat er geschrieben, auf X nichts darf bleiben. Kein Volk, keine Tradition, keine Identität. Die Globalisten wollen alles auflösen. Und dann hat er gesagt, wenn die Fußballer heute das Trikot tauschen, weiß man gar nicht, wer von welcher Mannschaft ist. Ist das für Sie rechtsextrem, so eine Aussage?
Nein, ich meine, also ich würde das jetzt nicht als rechtsextrem sagen. Ich meine, das ist ja auch bei Vereinsmannschaften so, wenn die Mannschaften ihre Trikots tauschen, wenn man sich neben Fußball auskennt, könnte man diese Unterscheidung auch nicht mehr trennen.
So meint das ja nicht.
Also ich weiß nicht, was er meint. Da sind wir wieder bei dem Punkt, ich kann nicht für Björn Höcke sprechen, was er mit dieser Aussage meint. Da müssten Sie ihn wirklich selbst fragen. Für mich spielt das keine Rolle, aus welchem Land ein Fußballspieler noch dazu kommt, wenn er hier deutscher Staatsbürger ist, wenn er sich hier integriert hat, wenn er die deutsche Sprache kann, dann ist es für mich ein deutscher Staatsbürger und dann fiebere ich beim Fußball genauso mit wie bei anderen Sportereignissen genauso. Also da mache ich überhaupt keine Unterscheidung, das sollte man auch nicht tun.
Jetzt haben Sie als Partei ja eine Unvereinbarkeitsliste, da gibt es auch eine Kategorie Rechtsextremismus. Vereine, Organisationen, also die NPD steht zum Beispiel drauf heute, die Heimat oder die Identitäre Bewegung. Also wie haben Sie die ausgewählt? Also auf welcher Grundlage?
Das ist teilweise noch aus alten Verfassungsschutzberichten, die Grundlage, die wir genommen haben, um natürlich uns auch vor Unterwanderung, und das ist der Hauptgrund der Unvereinbarkeitsliste, zu schützen. Das heißt, dass Personen, die bereits in diesen Vereinen oder beziehungsweise in diesen Organisationen oder Parteien Mitglied gewesen sind, nicht Mitglied der AfD werden oder sein können. Das ist die Grundlage der Unvereinbarkeitsliste. Wenn man das nach einer gewissen Zeit oder nach konkreter Prüfung werden möchte, dann gibt es die Ausnahme, dass man mit 2/3 Mehrheit einer Untergliederung, also eines Kreis- oder beziehungsweise Landesvorstandes, auch Mitglied der AfD werden kann. Also diese Möglichkeit gibt es auch.
Jetzt ist Martin Sellner, ein Rechtsextremist aus Österreich, Kopf der Identitären Bewegung. Und Sie haben als Parteispitze empfohlen, da lieber Abstand zu halten. Aber es haben sich nicht alle in der Partei an diesen Vorschlag, an diese Anregung gehalten. Es gibt immer wieder Treffen mit Martin Sellner. Die Brandenburger Landtagsabgeordnete Lena Cottrell saß zum Beispiel mit Martin Sellner zusammen. Warum halten die sich nicht an ihre Vorgaben aus der Parteispitze?
Also es gibt bei uns keine Kontaktschuld. Das will ich ganz klar sagen. Das widerspricht sich. Es gibt, und das ist die Vorgabe des Bundesvorstandes, es soll keine Veranstaltungen, AfD-Veranstaltungen mit Herrn Sellner geben. Daran hat sich bis jetzt jeder gehalten. Nichtsdestotrotz kann man natürlich auch um die Unterschiede, und die gibt es definitiv, zu Herrn Sellner und auch zu seinen Migrationsplänen darzulegen, kann man sich mit ihm unterhalten. Sollte man sich auch unterhalten, wenn man die Unterschiede erstmal klar machen möchte und vor allen Dingen, wenn man auch die Meinung des anderen erstmal sich anhört. Ich finde, das ist gerade in diesen jetzigen Zeiten wichtig, dass man ins Gespräch kommt. Ob man das jetzt nun in großen Veranstaltungen jeden Tag mit Herrn Sellner machen muss, halte ich auch nicht für unbedingt zielführend, ob uns das als Partei weiterbringt. Denn ich denke, wir haben ein so gutes Parteiprogramm, dass man auch ohne Herrn Sellner sehr gut vertreten kann.
Sollte man ihn dann in den Thüringer Landtag einladen, wie es auch geschehen ist?
Das müssen Sie die Thüringer Kollegen fragen, ob das unbedingt zielführend ist und was man damit erreichen will. Das müssen diejenigen Personen beantworten, die ihn eingeladen haben. Ich halte es aus meiner Sicht für nicht unbedingt zielführend.
Jetzt gibt es einen Antrag für Ihren Parteitag, diese Unvereinbarkeitsliste zu überarbeiten. Ist das eine gute Idee?
Nun, es gibt zumindest einen Antrag, dass sich der nächste Bundesvorstand damit befasst. Wie gesagt, es ist teilweise eine Liste, die schon seit Jahren vorhanden ist, die auch überarbeitet werden muss, die alt ist. Es gibt auch die Forderung dahingehend zu bewerten, welche Organisationen dazu noch gehören. Ich denke, das ist wichtig. Damit wird sich der neue Bundesvorstand auch befassen, ob es diesen Antrag dazu braucht. Auch das lasse ich mal den Parteitag entscheiden. Dann will ich jetzt überhaupt nicht vorgreifen, weil wir hätten uns als Bundesvorstand oder als zukünftiger Bundesvorstand mit der Thematik sowieso beschäftigt.
Es gibt ja Leute, die sagen, das ist jetzt eine Öffnung weiterhin zu Extremisten. Ist das eine berechtigte Sorge?
Nochmal, damit wird sich der nächste Bundesvorstand beschäftigen und ich bin auch auf das Votum des Bundesparteitages gespannt, ob man sich überhaupt mit diesem Antrag beschäftigt.
Sie hören das ARD-Interview der Woche mit dem AfD-Chef Tino Chrupalla und wir zeichnen das in Dresden auf, also in Ostdeutschland und hier im Osten hat Björn Höcke gesagt, über den haben wir schon gesprochen, leben noch die echten Deutschen, im Westen leben deutsch sprechende Amerikaner. Was haben Sie gedacht, als Sie das gehört oder gesehen haben?
Ja, nun muss man der Ehrlichkeit halber sagen, es ist ein Zitat, was Björn Höcke selbst zitiert hat. Ja, also er hat sich das auch nicht, und ich habe mit ihm darüber auch nachher gesprochen, er hat sich das auch nicht selbst zu eigen gemacht. Ja, ansonsten ist es natürlich, wenn man das so aus dem Kontext herausreißt und wie gesagt, das wurde teilweise getan, ist es unglücklich und ich denke, das trägt auch nicht unbedingt zum Zusammenhalt in Deutschland bei. Halte diese Diskussion für absolut überflüssig.
Jetzt wird er gewählt in zwei Bundesländern oder wenn man Berlin mit dazu nimmt, in drei Bundesländern in Ostdeutschland. Warum sollten die Menschen AfD wählen bei der nächsten Landtagswahl?
Ich denke, dass es dringend notwendig ist, dass es in Deutschland einen echten Politikwechsel gibt. Und ich denke, das erlebe ich auch bei vielen Veranstaltungen, im Übrigen nicht bloß im Osten, auch im Westen, dass die Bürger wirklich in diesen Politikwechsel in Form von nicht bloß von Meinungsfreiheit, was ja auch ein riesiges Thema ist, aber auch von den wirtschaftlichen Problemen in diesem Land, auch von der Thematik Krieg oder Frieden, ja auch einfach um den Realitätsverlust dieser Bundesregierung auch wahrzunehmen, dass es hier noch eine Partei gibt, die sich um die wirklichen Sorgen und Nöte dieser Bevölkerung kümmert und die vor allen Dingen auch diese Sorgen nicht bloß aufnimmt und mit nach Berlin nimmt, wie man so schön sagt, sondern sie wirklich angeht, um den Bürgern auch eine Perspektive, den Unternehmen, den Handwerkern, den mittelständischen Unternehmen eine Perspektive zu geben und aufzuzeigen, dass es sich lohnt, in Deutschland wieder anzupacken, dass es endlich einen Ruck geben muss und dass man vor allen Dingen die innere Spaltung überwinden muss.
Gehört zu den Sorgen der Menschen denn die Schulpflicht, weil die AfD in Sachsen-Anhalt möchte ja die Schulpflicht abschaffen, will eine Bildungspflicht einführen, also ermöglichen, wenn ich es richtig verstanden habe, dass Kinder auch zu Hause unterrichtet werden können. Ist das ein gutes Thema, was da gesetzt wurde?
Ja, das ist ein Teilthema, was die Medien jetzt gerne rausgreifen, um uns dort in Widerspruch zu verwickeln. Ich halte das für absolut legitimes Thema, dass man auch über dieses Thema reden muss und sollte. Ich meine, man muss ja mal insgesamt davon sprechen, wir brauchen in Deutschland endlich eine Bildungspflicht und wie vor allen Dingen der Staat die letzten Jahre, ja fast Jahrzehnte, versagt hat, was Bildung angeht. Wenn man sich einfach den Schulausfall anschaut, wenn man sich einfach anschaut, wie viele Lehrer immer noch in den Schulen fehlen, dass man das überhaupt nicht mehr gewährleisten kann. Jetzt uns vorzuwerfen, wir würden hier an die Schulpflicht ran wollen und sozusagen die Kinder nicht mehr in den Schulen beschulen. Das wollen wir so überhaupt nicht. Ja, wir wollen einfach dahingehend auch die Möglichkeiten eröffnen, dass es die Dinge auch gibt, dass man im Homeschooling, wenn man die Möglichkeiten hat, und das werden nicht sehr viele sein, da brauchen wir uns überhaupt nicht darüber lange diskutieren, dass es die Möglichkeit gibt, auch das im Homeschooling durchzuführen. Am Ende muss es darum gehen, dass wir das Bildungsniveau insgesamt in Deutschland, Deutsch, Mathe, die Grundrechenarten und auch das Lesen und Schreiben wieder mehr fördern.
Aber hätten Sie sich das zugetraut? Ich meine, Sie sind Vater, Ihre Kinder zu Hause zu unterrichten?
Ich kann es überhaupt nicht realisieren. Ich könnte eventuell Privatlehrer realisieren, wenn ich das wollte. Diese Entscheidung sollte man den Eltern einfach überlassen. Das ist ein Stück weit Freiheit.
Lassen Sie uns am Ende nochmal auf Ihr Buch zurückkommen. Da schreiben Sie auch, haben Sie ja angesprochen, über Ihre Zeit als Malermeister und über den Fürst-Pückler-Park. Damit geht's los. Das in Bad Muskau, nicht so weit von hier, weil wir zeichnen ja in Dresden auf. Sie haben da gearbeitet. Was haben Sie da gemacht?
Ja, ich habe da über 6, 7, 8 Jahre fast an der Sanierung des Schlosses aktiv mitgewirkt, habe fast die komplette Innenarbeit auch dort geleistet. Und das ist natürlich für mich auch eine sehr prägende Zeit gewesen meines Firmenaufbaus. In dieser Zeit hat sich meine Firma auch wirtschaftlich so gut entwickelt, dass ich bis zu 10 Angestellte hatte. Und ja, es macht mich einfach auch natürlich ein Stück weit stolz, bleibende Werte geschaffen zu haben, die man heute noch sieht. Das inspiriert mich und das motiviert mich auch, das an die Jugend weiterzutragen, auch für das Handwerk zu werben. Ich finde es absolut wichtig, dass junge Menschen auch aktiv ins Handwerk gehen, weil man, wie gesagt, auch dort wirtschaftlich sehr gute Erfolge erzielen kann und sich auch frei und motivierend entwickeln kann. Und das ist so mein Antrieb.
Sie schreiben da auch über die Eröffnung, dass Sie eingeladen waren, aber auch Politiker eingeladen waren. Und dann gab es irgendwie unterschiedliches Buffet. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, das war so eine prägende Situation, die mich damals zu der Zeit eigentlich auch wieder in die Politik gebracht hat. Das sage ich ganz, ganz offen, weil ich dort erlebt habe, die Unterscheidung zwischen Politik und Mittelstand oder die Unterscheidung auch
der Wähler. Ich glaube, Sie haben Pöbel geschrieben sogar.
Ja, nein, im Endeffekt, wie man eigentlich auch mit den Arbeitern, mit den Leistern in diesem Land, mit den Wertschöpfern, so will ich es bezeichnen, in diesem Land umgegangen ist und was sich ja im Prinzip weiterentwickelt hat bis heute. Wenn man eine Unterscheidung macht zwischen denjenigen Gästen, die das Schloss gebaut haben, mit den Architekten, die das mit entworfen haben, die sich aktiv da eingebracht hat, allein dahingehend, dass man die Politik separiert hat in einer anderen Raum, um das Buffet aufzubauen, mit denjenigen, die im Prinzip mit viel Schweiß, mit viel harter Arbeit, auch mit Steuerkraft, die sie ja im Endeffekt dem Staat zurückgegeben hat, in einen anderen Raum sozusagen separiert hat. Das hat mich wirklich erschreckt und das hat in mir auch was ausgemacht, das sage ich ganz offen.
Machen Sie das als AfD heute anders?
Ja, mit Sicherheit. Wir machen Bürgerdialoge, wo wir alle einladen, wo jeder herzlich eingeladen ist. Und auch ich persönlich mache keine Unterscheidung in Form von Herkunft, in Form von Bildungsstand. Das sollte man auch nicht tun, weil dazu ist der Mensch insgesamt viel zu wertvoll. Und da spaltet die Gesellschaft. Und wie gesagt, diese Spaltung, das ist zumindest mein Antrieb, die möchte ich auch überwinden, denn die vertieft sich ja in vielen Bereichen in diesem Land immer mehr.
Sie wollen es in der Tat anders machen, aber es gab ja vor einigen Monaten einen Skandal, der viele beschäftigt hat. Da ging es um die Vetternwirtschaft. Sachsen-Anhalt zum Beispiel war betroffen. Und ich meine, wie erklären Sie es dann dem Pöbel in Anführungszeichen, dass eine halbe Fußballmannschaft angestellt wird oder dass der Vater von Ulrich Siegmund, Spitzenkandidat in Sachsen-Anhalt, für, ich glaube, 7.700 Euro als Büroleiter im Bundestag beschäftigt ist?
Also erstmal, ich rede jetzt nicht vom Pöbel. Ja, ich habe es ja gerade gesagt, für mich ist jeder Mensch gleich und diese Formulierung würde ich so nicht benutzen. Aber ich weiß, dass solche Formulierungen gerade im Hinblick dessen, was wir gerade besprochen haben, schon gefallen sind. Um auf die Dinge in Sachsen-Anhalt zurückzukommen, auch dort gab es eine Kommission, es wurden auch Änderungen vorgenommen. Natürlich gab es innerhalb der Partei auch diese Diskussion, die ich auch richtig empfand, und die wurden abgestellt. Und ich denke, das ist auch ein Prozess, den man auch mal würdigen muss, wenn es diese Fehler gegeben hat, dass man diese abgestellt hat. Es waren alles keine Beschäftigungsverhältnisse, die rechtswidrig waren. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Die sind alle erlaubt, aber natürlich in der Form, dass man vielleicht mal in sich geht und sagt, ist das okay, kann man das wirklich auch mit eigenen Gewissen vereinbaren. Das haben diejenigen Beteiligten getan und haben auch Änderungen vorgenommen.
Aber fanden Sie es okay, wie Herr Siegmund reagiert hat? Ich meine, der hat so ein bisschen das so weggelacht, hat gesagt, ja, wir müssen doch wissen, wem wir vertrauen können. Am Ende ist da jemand vom Verfassungsschutz oder von Korrektiv und hat dann irgendwie die Anfrage vom ZDF zerknüllt. Also war das der richtige Umgang?
Ja, ich meine, im Endeffekt ist es natürlich eine Frage des Vertrauens, wen man einstellt und mit wem man zusammenarbeitet. Und man muss sich einfach auch mal in die Historie unserer Partei auch versetzen. Ich habe selbst mit bei mir hier auch in Sachsen, meinen Kreisverband mit aufgebaut, wem man vertraut und wie man diese Partei aufgebaut hat. Und da waren natürlich viele Bekannte, ja auch teilweise Verwandte mit dabei, die einem geholfen haben, hier auf der grünen Wiese sozusagen die Partei aufzubauen. Und dass man natürlich auch noch zu diesen Kontakt hat und auch weiter aufbaut. Ich finde, das ist ganz normal. Nichtsdestotrotz muss man diese Unterscheidung geben. Auch Herr Siegmund hat aus seiner Sicht wunderbar erklärt und ist da aus meiner Sicht über jeden Zweifel erhaben.
Sie haben gerade von den Anfängen der Partei gesprochen. Jetzt ist Sommer 26. Die AfD führt in den Umfragen, bundesweit stärkste Kraft laut Umfragen. Was denken Sie, wo stehen Sie in einem Jahr? Gibt es da die Brandmauer noch?
Das müssen Sie die CDU fragen. Die Brandmauer haben wir nicht gebaut. Die CDU hat sich hinter dieser Brandmauer eingemauert und wird sozusagen sprichwörtlich gegrillt. Es nutzt der CDU ja nichts, man sieht es ja. Und gerade im Osten sehen die Bürger immer mehr, dass es hier eigentlich nur noch eine Alternative gibt. Ich habe das vor einigen Jahren schon gesagt, dass wir dann eben auch keinen Koalitionspartner mehr brauchen, dass wir dann an einer absoluten Mehrheit sehr wohl dran sein können. Da wurde ich belächelt. Mittlerweile haben wir diese Situation, zumindest wenn man nach Sachsen-Anhalt schaut, auch die Umfragewerte in Mecklenburg-Vorpommern sind sehr gut. Ich hoffe, dass wir diese Umfragewerte verstetigen können und dass wir natürlich auch die Wahlen deutlich gewinnen. Das hoffe ich für unser Land und aber auch für die vielen Bürger in diesem Land.
Dann sage ich vielen Dank für das Gespräch, Tino Chrupalla.
Vielen Dank.
Wenn du Interesse an Politik hast, aber oft das Gefühl, nicht ganz durchzublicken, das können wir ändern. Ich bin Linda Zavakis und ich mache den Berlin-Code. Dieser Podcast aus dem ARD-Hauptstadtstudio erklärt, was steckt hinter den Reden, Gesetzen, Initiativen und Entscheidungen der Bundespolitik. Berlin-Code gibt's immer freitags, zum Beispiel in der App ARD Sounds.